Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Für heute ist vorgeschlagen als Predigttext ein kleiner Abschnitt aus der sogenannten Bergpredigt Jesu in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ich denke, es sind Worte, die im Luthertext einigermaßen vertraut sind und habe darum die Übersetzung Hoffnung für alle genommen. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Ach, hilf du uns, dass wir beim Reden, beim Nachdenken und Hören neu begreifen, was du uns zu sagen und zu geben hast. Amen. Liebe Gemeinde, mit den Bildworten Jesu ist es ja so, dass seine Zuhörer damals auf Anhieb verstehen konnten, was gemeint war und was angesprochen wurde, im Gegensatz oft zu uns, die wir noch Erklärungen brauchen. Zum Beispiel, warum Salz dumm oder kraftlos werden kann. Gleich geblieben ist durch alle Jahrhunderte die Erfahrung, dass Salz ein guter Geschmacksträger ist und dass man Lebensmittel gut damit konservieren kann. Das gilt für unser Steinsalz. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre alt. Und erst weil irgendwann auch die Lebensmittelindustrie sich damit beschäftigt hat, braucht es ein Haltbarkeitsdatum, was ein bisschen merkwürdig ist, nachdem es Millionen von Jahren gehalten hat. Nun ja, Salz zur Zeit Jesu wurde aus dem Mittelmeer gewonnen, wie übrigens in ganz vielen weiteren Staaten ebenso, aus dem Atlantik und aus dem Pazifik. Man schöpft also das salzhaltige Wasser in sogenannte Salzpfannen und lässt es dann dort wochenlang durch die Sonnenhitze verdunsten. Übrig bleibt dann also ein Salz, und dieses Salz konnte in der Tat im Laufe der Zeit seine Salzkraft verlieren. Erst recht gilt das für das Salz, das aus dem Toten Meer gewonnen wurde. Das verlor sehr bald seine Salzkraft. Wird dies Salz nicht noch extra gereinigt, dann enthält es häufig, jetzt muss man ein schlaues Lexikon zitieren, es enthält häufig noch andere Bestandteile, etwa wie Kalk, Magnesia und Pflanzenreste. Und wenn dieses Salz nass wurde, konnte das tatsächliche Salz ausgeschwemmt werden, während die unbrauchbaren Reste zurückblieben. Und das schlaue Lexikon weiß, es ist anzunehmen, dass Jesus auf einen solchen Vorgang anspielt. Jesus benutzt dieses Bild, um zu sagen, Jesus-Leute sind Salz. Die Jünger Jesu verstanden ja auch etwas von dem Salz. Sie gehörten zu dem engen Kreis, für die die Worte der Bergpredigt galten. Und viele wissen, dass dieses Wort vom Salz und vom Licht, das die Jünger sein sollten, direkt nach den Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt kommen. Als Fischer wussten die Jünger Jesu, die am See Genezareth, dem See, sehr fischreichen See, arbeiteten, dass sie Salz brauchten und dass der Fischfang sehr schnell mit Salz eingerieben, wir haben im Deutschen das komische Wort einpökeln, dafür gebraucht, damit sie vor dem Verderben bewahrt wurden. Und diesen Jüngern spricht Jesus zu, selber so etwas wie Salz zu sein. Sie sollen es in die Gesellschaft, in der sie leben, hineintragen. Das, was sie von Jesus hören, sollen sie weitergeben, denn es bringt Halt. Sie sollen sozusagen die Leute ganz neu auf den Geschmack bringen, es mit dem lebendigen Gott zu versuchen, nach diesem Gott zu fragen. In ihren eigenen Familien, mit ihren Nachbarn und Freunden das Glück der Seligpreisungen zu erfahren und es ihnen zuzusprechen, selig sind, und ihnen dies Glück der Geborgenheit in Gott vorzuleben. Und dieses Glück gilt in besonderer Weise den Armen. Immer wieder taucht dies im Evangelium, in den Evangelien auf, die Blinden, die Lahmen, die Krüppel bis hin zu den Aussätzigen, die Namenlosen, die Unbedeutenden. Sie alle sollen erfahren, dass sie von Gott genauso geliebte Menschen sind wie die anderen. Und die Jünger Jesu sollen nicht nur davon reden, sondern es in ihren Handlungen, in ihren Taten der Zuneigung und der Liebe spürbar machen. Jesus wusste natürlich, dass in der jüdischen Gesellschaft auch damals diese Armen zwar besser betreut wurden als anderswo, aber so richtig gleichberechtigte Mitglieder der Normalgesellschaft waren sie doch nicht. Und dieser Zwiespalt zwischen Armen und Nicht-Armen, es geht nicht nur um Reich und Arm, weil es nicht ums Portemonnaie geht, dieser Zwiespalt ist ja viel stärker gewesen in der griechisch-römischen Mit- und Umwelt, nach allem, was wir dazu wissen. Interessant ist, wir beziehen aus diesem griechisch-römischen Denken unseren Begriff des Humanismus. Und es wird dabei meist vergessen, so habe ich das auch kennengelernt, dieser Begriff, der bis heute prägend ist und Gebildete zum Leuchten bringt, ja, der Humanismus, er hatte keinen wirklichen Platz für die armen Kreaturen. Es gibt ein Wort, das bis heute sich durchzieht. Wer nicht zu einer gewissen Bildungsschicht gehörte oder in sie aufsteigen konnte, der galt als Volk. Das griechische Wort dafür ist Laos, und das Wort Laos kommt übers Lateinische bis in unsere Sprache, wenn wir von Laien reden. Innerkirchlich hat sich das sehr schnell geändert. Da gibt es die einen, das sind sie, das sind die Laien, und ich bin nicht Laie, ich bin ja Theologe. Aber das Wort Laie ist geblieben. Als ein Sammelwort für all diejenigen, die nicht so gebildet sind, nicht so gut dran sind und so. Die Masse. Die Masse, nach deren Schicksal nicht weiter gefragt wurde. In diese Masse hinein schickt Jesus seine Jünger, die übrigens heute immer noch gerne als einfache Leute, nicht gebildet, dargestellt werden. Und diese Leute sollen die gemischte, zweigeteilte Gesellschaft mit ihrem Jesus-Salz, ja, sag ich mal, aufmischen, ihnen Zuwendung bringen, Wertschätzung von Gott vermitteln, gerade auch den Leuten, jetzt wieder ein bisschen mehr, die Lebenswelt Jesu innerhalb der jüdischen Umwelt, gerade den Menschen, die nicht an alle Gebote so buchstäblich bis ins Kleinliche hinein sich halten konnten, weil sie oft zu sehr beschäftigt waren und hundemüde ins Bett fielen vom täglichen Kampf ums Überleben. Und interessant ist ja an dieser Rede, dass Jesus da nicht kommt mit neuen Regeln, sagen wir mal etwas abgeschwächten oder erleichterten. Und schon mal gar nicht abstrakte Regeln, ihr solltet, ihr könntet, wäre das nicht toll, wenn ihr. Nein, keine neue Ordnungen für Opferrituale oder Regeln für neue Almosenordnungen. Nein, sie selbst, in ihrem Denken, in dem, was sie reden, in dem, wie sie sich verhalten, sollten einfach sein, und eben war erinnert worden an den Gottesdienst vor 3 Wochen, sollten beim armen Herzen sein, barmherzig sein. Jesus braucht Menschen, die sich selbst hingeben, aufopfern. Und er kann dies sagen, weil er genau weiß und zuspricht, den Anstoß und die Energie dazu bekommen sie, wo sie sich von Jesu Seligpreisungen anstecken und begeistern lassen. Und wie sieht das heute aus? Tatsache ist ja, dass dieser gelebte Glauben an Jesus ganz viel in der Weltgeschichte bewirkt und geändert hat. Gelebte Barmherzigkeit legte die Grundlage für das, was man den Sieg des Christentums nannte. Zugegeben, manchmal hat es sehr lange gedauert. Doch meist waren es Christen, die neue Zeichen der Achtung und der Würde aller Menschen vor Gott und damit Zeichen der Barmherzigkeit setzten. Neben all den berühmten anderen Namen geht mir immer wieder durch den Sinn die Erinnerung an Henri Dunant, der das Rote Kreuz gründete. Ich weiß gar nicht, ob alle, die im Roten Kreuz mitarbeiten, eine tolle Arbeit leisten, wissen, dass er das bewusst als bewusster Christ gemacht hat. Bekannter ist vielleicht in unserer Gegend schon Florence Nightingale, weil die in Kaiserswerth mitgearbeitet hat und von dort aus Impulse für eine erheblich verbesserte Krankenpflege dann gefördert hat. Oder Herr William Wilberforce, der die entscheidenden Anstöße zur Aufhebung der Sklaverei gab. Und unzählige Ungenannte. Und leider muss man ehrlicherweise hinzufügen, dass es in der Geschichte der Kirche als Diakonie auch viel Zögern und auch manche dunklen Flecke gab. Ich denke, wir können für dieses Verhalten und für das, was also dieser christliche Aufbruch in die Welt hinein bewirkt hat, nur dankbar sein. Und ebenso dankbar dafür, wie viele dieser Impulse aus unserer heutigen Sicht schon längst in staatliche, soziale Gesetzgebungen hineingeflossen sind und übernommen worden sind. So, dass manchmal sogar der Eindruck entstehen kann, jedenfalls in unseren Breiten, es ist eigentlich jetzt schon so das Allermeiste gut und sozialverträglich geregelt. Könnten wir also unser christliches Salzpaket so ein bisschen weiter in den Vorratsschrank schieben oder einpacken? Da habe ich dieser Tage eine Notiz gelesen. In Brüssel hat vor wenigen Tagen eine 25-Jahr-Feier stattgefunden. Das Büro der Evangelischen Kirche in Deutschland in Brüssel ist 25 Jahren dort. Und da hat dann, so heißt es, der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger bei den ganzen Festlichkeiten die Kirchen aufgefordert, sich noch stärker als bisher in die europäische Politik einzubringen. Und jetzt wird er wörtlich zitiert: Ihr Ratschlag wird für uns immer wichtiger. Mit klaren programmatischen Aussagen und Forderungen, aber auch an Problemlösungen. Dabei sollte uns, gerade als Christen und Kirchenleute, bewusst bleiben, was ein Ausleger unseres Bibelabschnittes schreibt: Forderungen allein haben die Welt noch nicht verbessert. Wohl aber Menschen, die das Richtige zur rechten Zeit getan haben, denn Salzmenschen sehen genau hin und räumen dort, wo es Not tut, der Güte Vorfahrt vor dem Gesetz ein. Ich möchte an dieser Stelle zitieren, seit ich es entdeckt habe ich es immer wieder rausgeholt und durchgelesen, eine Antwort des bei uns oft als sehr kritisch bekannten Schriftstellers Heinrich Böll. Wozu das Christentum gut sei, das ist jetzt etwa 60 Jahre alt, was er geschrieben hat. Ich zitiere so, wie es in einem der Schulbücher dann abgedruckt worden ist. Die Christen haben die Welt nicht überwunden. Sie lassen sich auf sie ein und werden von ihr überwunden. Man ist nicht Christ, sondern gehört zum christlichen Lager. Man glaubt nicht an Christus, sondern macht in Christentum. Also macht klein geschrieben. Doch die andere Vorstellung ist noch weit gespenstischer. Wie diese Welt aussähe, hätte sich die nackte Walze einer Geschichte ohne Christus über sie hinweggeschoben. Ich überlasse es jedem Einzelnen, sich den Albtraum einer heidnischen Welt vorzustellen oder einer Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert würde, den Menschen in die Hände des Menschen fallen zu lassen. Nirgendwo im Evangelium finde ich eine Rechtfertigung für Unterdrückung, Mord und Gewalt. Ein Christ, der sich ihrer schuldig macht, ist schuldig. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Und hin und wieder gibt es sie, Christen. Und wo einer auftritt, gerät die Welt in Erstaunen. Im Originalzitat steht noch 800 Millionen Menschen auf dieser Welt, wir sind jetzt etwa 1,5 Milliarden Christen, haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu setzen. Und ich würde selbst die allerschlechteste christliche Welt der besten heidnischen Welt vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie. Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich, so sagt Böll, glaube an Christus. Und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Und bei Christus, so sagt das Wort von dem Leuchter, gibt es keine kleinen Lichter. Da gibt es nur Leuchter. Manchmal rutscht einem das ja raus, nicht? Ich bin ja doch nur ein kleines Licht. Nein, nein. Bei Jesus sind wir alles Leuchter. Denken Sie an die Zuhörer Jesu damals. Das waren keine von christlichen Kommissionen berufene bischöfliche Archbischöfe oder Pastoren als Teilnehmer einer Weltkirchenkonferenz. Das war eine bunte Mischung von Anfängern im Glauben bis hin zu den Neugierigen. Das waren Intellektuelle dabei, das waren Choleriker dabei und Skeptiker und Zweifler. Kleine Lichter, kleine Leuchter. Wie viele Mütter? Ja, meist waren es die Mütter. Und wie viele Großmütter haben ihren Kindern von klein auf das Gebet als Salz zum Leben mitgegeben? Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich selber mitbekommen habe oder ja, mitgeführt habe, etwa 50 Jahre her. Wir waren etwa 12 junge Christen damals, die in einem kleinen, sehr armen Dorf, so in der Mitte von Sizilien, in Riesi, der Waldenserkirche ein Hoffnungszeichen setzen sollten. Unser Hoffnungszeichen sollte darin bestehen, dass wir eine Wasserrohrleitung legten, dass wir Ausschachtungsarbeiten vornahmen für einen späteren Kindergarten und eine Art Bildungszentrum. Natürlich gingen wir dann auch in die Stadt und in den Ort und eines Tages beklagten sich Männer auf der Piazza über uns gegenüber. Wir nehmen ihnen Arbeit und auch Lohn weg. Wir überlegten kurz und konnten dann nur sagen, Entschuldigung, wir haben sogar Geld dafür bezahlt, dass wir als Christen den Christen hier helfen können. Es bewirkte ein sehr nachdenkliches Schweigen. So etwas war dort unerhört. Ein fast unglaublicher Gedanke. Ich kann dir nicht sagen, was dann später daraus geworden ist. Es gibt auch heute, auch in unserem Land, noch genug Gelegenheiten zum Anpacken, ohne erst auf Bestimmungen oder gesetzliche Vorgaben zu warten. Und ich denke, ein wichtiges Merkmal für das Leuchten, unser Leuchten, ist immer noch die Bereitschaft zum Durchhalten, zum langen Atem. Langmut steht dafür in der Bibel. Um Jesu und der Betroffenen willen. Und dazu bedarf es des ständigen Kontaktes mit Jesus selbst und das fürbittende Gedenken, aus dem uns ja selbst neue Energie zuwachsen kann. Und bei alledem hat Jesus ein Ziel vor Augen. Macht die Leute neugierig auf euren Vater im Himmel. Und das heißt auch, unser Glaube kann niemals Privatsache sein oder werden. Meine Frau erinnert gerne an eine Geschichte, die wir vor Jahren mal gelesen haben. Ein junger Mann auf der Suche nach Religion und Sinngebung lädt sich immer wieder ein, so für ein Jahr als Hausboy in eine Familie mit jeweils unterschiedlichen religiösen Zusammenhängen. Er will den Alltag erleben, wie diese leben und wovon sie leben. Und nach einem solchen Jahr bei einer christlichen Familie sagte er zum Abschied: Nun weiß ich, wie ihr Christen lebt und wie wichtig euch euer Glaube ist. Diese Familie erschrak sehr. Fände er bei uns das Salz der Erde, das Licht der Welt, sodass er unseren Vater im Himmel lobt? Herr, hilf du uns, dass wir, die du zu Salz der Erde und Licht der Welt auch berufen hast, dies wirklich leben, uneigennützig und barmherzig und geduldig. Lass uns so leben, dass Menschen fragen: Was habt ihr für einen Gott? Was habt ihr für einen Jesus, dass ihr an ihn glaubt und dass er euch solche Kraft gibt? Und lass uns dann wirken. Und dann wirke du, was du mit diesen Menschen vorhast. Und der Friede Gottes, der all unser menschliches Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.